und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement. Weiter geht's in der aktuellen Reihe zu den Scrum Essentials, den Scrum Bausteinen. Und ich sitze hier zusammen mit Alex Fürstenau.
Und Tobi Bayer.
Genau, hallo. Sehr schön. Weiter geht's. Und zwar, wir hatten in Episode 4 hatten wir das Sprint Planning, in Episode 5 hatten wir das Daily Scrum Meeting. Jetzt in Episode 6 wollen wir uns angucken, das Sprint Review Meeting. Wann kommt das denn und was ist es?
Genau, wie schon gesagt, der Sprint hat angefangen mit dem Planning. Dann haben wir uns jeden Tag getroffen während des Sprints und jetzt ist er zu Ende. Und jetzt wollen wir auch zeigen, was wir da geleistet haben. Oder das Team will das zeigen.
Okay, also am Sprintende?
Genau, am Sprintende, an jedem Sprintende lädst du den ein als Product Owner, und zwar das Scrum-Team, das heißt die Entwickler alle, mich als Scrum Master und die Key Stakeholder, für die das vielleicht interessant ist. Weiß nicht, könnten immer die gleichen sein, es könnten auch mal andere sein, je nachdem.
Mhm. Und ja, genau. Also das heißt, da im Gegensatz zum Daily Stand-Up habe ich als Product Owner da schon wieder eine ganz konkrete Aufgabe, nämlich erstmal einladen.
Mhm.
Und es ist ein öffentliches Meeting, ne? Das ist jetzt nichts, wo irgendwer ausgeschlossen wird. Also natürlich innerhalb der Firma. Ist nicht ganz öffentlich vielleicht, sondern ich als PO mache das immer so, dass ich halt die Einladung möglichst weit verbreite. Ich schreibe auch in die Einladung rein, wer auch immer dir einfällt, wer noch Interesse haben könnte, bring ihn mit, lad ihn ein.
So. Das ist, glaube ich, auch hilfreich, gerade wenn es um das Ziel des Reviews geht, was nicht jetzt ist, das zu zeigen, was das Team gemacht hat, sondern auch zu gucken, wie es dann weitergeht. Also was machen wir denn nach dem aktuellen Review in dem nächsten Sprint?
Ja. Genau, ob die Leute dann kommen, ist dann natürlich immer noch die Frage. Hängt davon ab, für wie wertvoll sie die investierte Zeit erachten. Und da sind wir bei den zwei nächsten Themen, nämlich wertvoll, was ist denn drin und Zeit. Wie lange dauert denn das? Fangen wir mal mit dem Letzteren an.
Ja, Zeit ist eigentlich ganz einfach. 4 Stunden sind geplant oder stehen im Scrum Guide für einen 4-wöchigen Sprint.
Mhm.
Ja, und dann kann man natürlich dementsprechend runterskalieren.
Also wir hier haben 2 Wochen Sprints. Mhm. Also müssten wir eigentlich 2 Stunden Review-Meeting machen?
Eigentlich schon. Und wie lange machen wir?
Wir machen 1/2 Stunde. Also das Meeting dauert 1 Stunde, aber es sind ja 2 Teams drin, die jeweils ihre Präsentationen machen.
Mhm.
Das ist ja ganz schön kurz, ne?
Letztes Mal war es auch ganz schön voll. Also da waren auch viele Stakeholder da.
Stimmt. Dann muss das Meeting davor ja gut gewesen sein.
Eben schon, ja.
Okay, also es gibt eine Timebox, an die man sich halten sollte. Meine Erfahrung ist, dass man meistens unterhalb der Timebox liegt. Ich weiß noch bei Xing, ich habe ja mal bei Xing gearbeitet, da hatten wir Wochensprints, da hat jeder Sprint nur 1 Woche gedauert. Und wenn ein Sprint nur 1 Woche dauert, dann muss man eben aufpassen, dass die regulären Meetings möglichst kurz sind, damit man nicht so viel Verschnitt hat. Das ist also, wenn du jede Woche Sprint Planning, jede Woche Review, jede Woche Retrospektive machst, da geht einfach ziemlich viel Zeit irgendwie drauf und es fühlt sich dann eh schon hektisch an, weil man ja nur 1 Woche Zeit hat, das Sprintziel zu erreichen. Und da hatten wir, glaube ich, 1/2 Stunde Sprint Review.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass wir das auch regelmäßig unterschritten hatten. So, da waren auch regelmäßig Stakeholder da, aus dem Community Management und so. Das war auch immer ganz nett und die hatten auch immer ein paar Rückfragen zu den Features, die wir gebaut haben. Aber es hat sich zum Glück nie in so eine, was könnte man eigentlich noch alles gemacht haben können, Feature-Diskussion ausgeartet. Okay, Timebox. Wie immer bei den Scrum-Guidelines, ne? Das heißt halt, wenn man das regelmäßig unterschreitet oder überschreitet, muss man mal drüber nachdenken, ob da irgendwie am Format was schräg ist. Ja, was ist denn drin? Wie sieht denn das Format aus?
Genau, also der erste Schritt ist, wie schon angesprochen, das Team zeigt, demoed, was es getan hat, wie das Produkt gewachsen ist oder welche Feature zugefügt wurden und beantwortet Fragen dazu von den Stakeholdern oder von dir als Product Owner. Genau, also keine PDFs, keine sonstigen Präsentationen. Es wird immer am lebenden System präsentiert. Das heißt also mindestens irgendwie ein Testsystem oder ein Staging-System oder auch das Produktionssystem, wenn das geht. Also das ist natürlich das, vielleicht das Ideale, ne, wenn man wenn man Sachen vielleicht schnell an- und ausschalten kann durch irgendwelche Feature-Toggles oder so. Ja, das wäre eigentlich das Wünschenswerte. Ja, und dann kommst du ins Spiel. Dann darfst du sagen, ja, ist dann oder ist nicht dann, wenn das den Akzeptanzkriterien entspricht.
Ja, das ist dann die sogenannte Abnahme. Aber bleiben wir nochmal eben bei der Präsentation. Mhm. Ja, ich finde es auch wichtig, dass da echte Systeme gezeigt werden und das halt vielleicht auch mal, wenn es richtig ans Eingemachte geht, dann macht man auch mal so eine Datenbankansicht und guckt mal in die Datenbank rein, ob da die richtigen Werte drinstehen. Mhm. Falls es irgendwie, ja, das Admin-Panel fehlt noch und man kann halt gerade nicht über irgendeine hübsche Oberfläche sich anzeigen lassen, aber man kann vielleicht in die Datenbank reingucken, ob da, ne, also ich möchte wirklich sehen, das, was gebaut worden ist und nicht nur gesagt bekommen, das, was gebaut worden ist. Genau. Das ist wichtig.
Deshalb auch nicht an irgendeiner Entwicklermaschine das zeigen, so bei mir läuft es ja, aber
bei mir geht's. Oder eben ging es noch. Ja, das tatsächlich, also das hängt allerdings von der Definition of Done ab. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für sich, Definition of Done, wofür das gut ist. Aber im Endeffekt ist es eine Vereinbarung, worauf soll es denn vorgeführt werden im Sprint Review Meeting. Es gibt natürlich auch gute Gründe dafür, es nicht auf dem Produktionssystem zu zeigen. Wenn dieses nämlich schon live ist und Kunden schon drauf sind, dann möchte man vielleicht den Product Owner und auch die Stakeholder auf das Sprintergebnis raufgucken lassen, bevor man es deployt, um da nicht irgendwie mit Live-Usern zu interferieren, wie sagt man, denen dazwischen zu kommen.
Interagieren, ne.
Naja, also man will halt Features, die vielleicht gar nicht dem entsprechen, was der Product Owner gemeint hat oder was sich die Stakeholder gewünscht haben, will man keine aktiven User belästigen oder verschrecken. Da kämen natürlich Feature-Toggles oder Feature-Flippers, wie wir sie bei Xing genannt haben, ganz gut. Damit kann man die Features über eine Administrationsoberfläche direkt auf dem Produktionssystem ein- und ausschalten, auch gesteuert für einzelne User. Da kann man halt wenn man einen eingeloggten User hat, dann hat er vielleicht eine User-ID, dann kann man sagen, diese User-ID sieht das Feature und alle anderen sehen es nicht. Da gibt es einen schönen Artikel dazu, Feature Flippers bei Yahoo, wo das genau beschrieben wird, was man da machen kann. Den kann ich mal in den Shownotes verlinken vielleicht.
Sehr gute Idee.
Vielleicht sollte ich mal Shownotes schreiben. Ja gut, aber wir versuchen diese Episoden ja so kurz zu halten, dass man das vielleicht auch ohne Shownotes überlebt. Gut, also es wird was gezeigt. Und dann kommt mein Partner, dann ich als Product Owner habe dann die Aufgabe zu entscheiden, ist diese User Story erledigt, also dann, oder ist sie nicht erledigt? Das mache ich natürlich nicht nach eigenem Gutdünken.
Tagesform, sondern
ich guck mir die Akzeptanzkriterien an. Überleg nochmal, so ist wirklich alles getan. Ich frage auch die Entwickler nochmal, wie die Testabdeckung ist, ob wir Regressionstests haben, bevor ich da irgendwie eine Entscheidung fälle. Tatsächlich ist es so, dass ich das so mache, wenn Stakeholder im Meeting sind, was ja manchmal nicht der Fall ist, dann gucke ich mir das schon vorher an, weil ich die Situation, dass ich als PO im Review-Meeting dem Team sage, nee, ihr denkt zwar, es ist fertig, aber ihr habt ja gar nicht dran gedacht, dass es noch das Akzeptanzkriterium XY gibt und deswegen lasse ich euch hier mal schön vor die Wand fahren. Nein, ich bin ja als PO immer recht nah dran am Team. Ich sitze beim Team, ich bin bei den Daily Stand-Ups dabei. Das heißt, ich weiß, in welche Richtung es läuft und kann dann schon vorher dem Team signalisieren, ja, das ist fertig oder nicht.
Aber es kann natürlich trotzdem mal passieren, dass es nicht fertig ist und dann kannst du das natürlich in dem Meeting natürlich auch sagen.
Ja. Dann sollte dem Team dann aber schon bewusst sein, finde ich.
Sollte eigentlich schon, und wenn das nicht ist, dann kann man das natürlich nochmal in eine Retro aufgreifen,
richtig,
die dann wahrscheinlich beim nächsten Mal drankommt.
Darüber sollte man dann sprechen. Ja, genau. Also da sollte möglichst no surprises passieren, aber drüber reden, ob ein Feature fertig geworden ist oder nicht, sollte man natürlich. Was passiert denn mit den Features, die dann fertig sind?
Tja, also möglichst werden sie dann auch live gestellt, weil sonst sind sie ja nichts wert. Ne? So auf dem Testsystem, da haben wir ja nichts davon. Also zumindest unsere Kunden haben da nichts von.
Richtig. Alles, was man baut und was die Kunden noch nicht haben, ist Waste. So lange, bis die Kunden was davon haben.
Deshalb möglichst schnell dann deployen auf live.
Ja. Und die Features, die nicht fertig geworden sind, die Stories?
Die kommen dann wieder zurück ins Backlog.
Machen wir die nicht einfach weiter, bis sie fertig sind?
Das kommt drauf an. Also die Zeit hat sich ja weitergedreht und die Welt hat sich geändert und weiß nicht, vielleicht haben wir gelernt, dass wir die jetzt nicht mehr brauchen. Und wenn wir die jetzt zu Ende machen würden, obwohl wir sie nicht mehr brauchen, dann wäre es natürlich auch Waste. Von daher.
Ja, richtig. Genau, die kommen einfach zurück ins Product Backlog. Und bei der Auswahl des nächsten Sprint-Backlogs, beim nächsten Sprint-Planning, muss man eben neu priorisieren und neu gucken. Meistens ist es so, dass Stories, die man schon angefangen hat, wo schon Arbeit reingeflossen ist, dass die dann ganz oben im Backlog bleiben, damit die abgeschlossen werden können. So gerade so bei 2 Wochen Sprints oder noch kürzeren Sprints. So schnell geht das dann auch nicht, dass Stories obsolet werden.
Das ist zumindest sehr selten, ja.
Aber es kann immer mal vorkommen, dass in der Zwischenzeit eine Story reingekommen ist oder hochpriorisiert worden ist, die dann halt nochmal Vorrang bekommt und die dann halt so schnell, also fertig oder auf jeden Fall im nächsten Sprint passieren muss, weil irgendwelche äußeren Umstände das erfordern oder sie halt eben so viel wertvoller ist als das, was schon angefangen worden ist, sodass das dann vielleicht nochmal zurückgestellt wird. Das kann auch sein. Mhm. Wobei dadurch natürlich auch wieder Kosten entstehen. Ne? Also einfach dran weiterarbeiten ist immer ein Ideal, wenn man eine Story, die schon angefangen ist, 2 Wochen lang liegen lassen muss, um was anderes fertig zu kriegen und erst danach weiterzumachen, ist dann auch wieder Rüstkosten und so.
Genau, dann hat sich wahrscheinlich das Entwicklungssystem schon geändert und wir müssen ein paar Sachen anpassen wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Das stimmt. Ja, dann geht's weiter. Dann erzählst du, was als nächstes dran kommt.
Richtig.
Also die obersten Stories des Backlogs vorstellen.
Also so machen wir das, ne? In der Literatur kommt danach dann meistens so die Diskussion mit den Stakeholdern. So, wie findet ihr denn das? Was fällt euch denn dazu ein? Ne? Und so. Das passiert bei uns eher selten, so im gelebten Scrum, wo ich nicht ganz sicher bin, warum das so ist, ob das vielleicht gut wäre, wenn wir das mehr machen würden. Ich warte da immer auf Feedback von den Stakeholdern. Manchmal merke ich allerdings auch selber an mir, dass man eigentlich froh ist, dass der Sprint geschafft ist oder irgendwie vorüber ist und man schon ganz fixiert darauf ist, was sowieso im nächsten Sprint drankommt, dass man da im Sprint-Review-Meeting selbst das Feedback von den Stakeholdern manchmal nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern im Review-Meeting steht eben das Product-Increment mit dem Team im Mittelpunkt. Und ich als Product-Owner gebe dann halt nochmal einen Ausblick auf das, was gerade ganz oben ist im Product-Backlog, was dann wohl als nächstes passiert.
Und tatsächlich ist es natürlich eigentlich ein guter Moment, um mit den Stakeholdern zu sprechen. Ich meine, der nächste Sprint steht vor der Tür und sie haben gerade das aktuelle Produkt gesehen. Und im letzten Review kann ich mich noch erinnern, da gab es auch ordentliches Feedback von den Stakeholdern. Allerdings war das, also meine Vermutung ist, dass die Gruppe so groß war und dass es dann unangenehm war für einige, da sich zu unterhalten. Oder
ja.
Ich glaube, das ist auch die Hauptaufgabe des Product Owners an der Stelle zu sagen, okay, lass uns das in der großen Runde diskutieren oder wir treffen uns hinterher und diskutieren das zu zweit.
Ja,
oder zu dritt oder so in einem anderen Kreis halt.
Liegt während des Review-Meetings die Moderation beim Product Owner oder macht das der Scrum Master?
Tja, das ist eine gute Frage. Also der Product Owner lädt ein, also der Scrum Master, also ich glaube, es hat Vorteile, wenn der Scrum Master moderiert, weil der Product Owner sich dann fokussieren kann auf seine Aufgabe, die Stories anzuschauen und also das Feedback der Stakeholder einzuholen. Aber weiß nicht, hat vielleicht auch Vorteile, wenn der Product Owner moderiert.
Welche denn?
Weiß nicht, er steht dann im Fokus und das wird dann klar irgendwie, dass es sein Produkt ist, was gezeigt wird. So. Also, weiß nicht, ist vielleicht so ein marginaler Vorteil. Also sollten wir es ändern.
Vielleicht sollten wir es einfach mal ausprobieren.
Ja, gerne.
Alex, Montag haben wir gemeinsam ein Sprint-Review und du machst die Moderation.
Ja, okay. Das mache ich.
Sehr schön.
Können wir aufnehmen und dann als Videopodcast veröffentlichen. Als Anhang dazu.
Ja, warum eigentlich nicht? Es gibt ja so Firmen, die, wenn sie einen Sprint abgeschlossen haben, dann nehmen sie die Taskkarten, also die User-Stories, die auf Karten gedruckt sind, die dann geschafft sind, stecken die in den Umschlag und schicken sie zur Konkurrenz.
Das finde ich sehr gut.
Das finde ich auch gut, aus dem Grunde, dass das halt diese aus dem Lean Startup kommt so die Bewegung so, ja, das was ihr schon wisst, ist eigentlich egal. So, was ihr geschafft habt, ist auch marginal, sondern es geht darum, wie schnell du lernen kannst. Es geht darum, wie schnell man rausfinden kann, ob die Annahmen, die man über sein Produkt getroffen hat, die richtigen sind, wie schnell man neue Sachen liefern kann. Also die Ability to Learn und Ability to Execute, das sind so die wichtigen Faktoren. Und das, was in der Vergangenheit war, was wir gerade gemacht haben, ja, so what, also das
ist halt Vergangenheit.
Ja, genau. Trotzdem machen wir das nicht. Nee. Also, liebe Zuhörer von Good Games, ihr kriegt keine Post. Tut uns leid. Ja, da haben wir jetzt die Vorstellung der geschafften Stories vom Team, die Abnahme durch den PO, möglicherweise eine Diskussion mit den Stakeholdern, wie sie es denn so finden. Der PO darf natürlich auch was dazu sagen, wie er es findet. Und den Ausblick auf das Product Backlog, was ist denn gerade so als nächstes der heiße Scheiß? Und dann?
Also dann gibt es noch mehrere Möglichkeiten, die man beleuchten kann. Das eine ist, dass die Entwickler noch ein bisschen erzählen, welche Probleme aufgetreten sind und welche Lösungen man dafür gefunden hat. Also, weiß nicht, irgendwelche technischen Lösungen da vielleicht, die irgendwie aufgetreten sind, die vielleicht für die Stakeholder interessant sein können. Und ein Punkt noch ist, wir haben ja jetzt praktisch das Team betrachtet und den Sprint und das Produkt. Und jetzt wäre es an der Zeit, vielleicht den Markt nochmal kurz zu beleuchten. Also unsere Kundenkreise, haben die sich irgendwie geändert, sind irgendwie neue dazugekommen. Weiß nicht, ist das für ein paar Leute nicht mehr interessant? Sollten wir vielleicht unser Produkt erweitern, um andere Kunden anzulocken oder sowas? Also so ein Ausblick wäre vielleicht noch interessant.
Mhm. Ja, also es gibt ja am Ende eines Sprints gibt's meistens zwei Meetings, einmal das Review-Meeting und einmal die Retrospektive, auf die wir dann in einer der folgenden Sendungen zurückkommen werden. Und beides sind so klassische, also das sind halt genau die Teile, die das agile Lernen verkörpern. Die Retrospektive ist dazu da, um das eigene Vorgehen zu betrachten und die eigenen Umstände, also teamintern. Und das Review-Meeting ist quasi das Kernstück des agilen Produktmanagements, weil da kannst du dann genau reingucken, was haben wir geschafft, was wollen wir als nächstes schaffen, und das, was wir geschafft haben, ist es das überhaupt. Ne? Das ist die Stellschraube, wo man jedes Mal im Review-Meeting gucken kann, sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist ja das, was das Agile ausmacht, dass wir viel, viel mehr Kontrolle haben über das, was wir erreichen über die Zeit, als bei einem Wasserfallprojekt, wo ganz am Anfang festgeschrieben wird, das ist gefährlich zu erreichen, hier ist das dicke Lastenheft und jetzt hackt das mal die nächsten anderthalb Jahre runter. So, und deswegen ist das Review-Meeting eigentlich gar nicht zu unterschätzen.
Ist es das wichtigste Meeting für den Product Owner?
Nein.
Nein? Welches würdest du als das Wichtigste empfinden? Oder?
Das mit dem Vorstand, wo über das Budget beraten wird. Nein. aus dem Sprintzyklus das Wichtigste, es ist zumindest ein sehr herausragendes Meeting. Vielleicht ist das Sprint-Planning-Meeting wichtiger, weil da ist halt die Vorbereitung sehr wichtig für den Product Owner. Da muss er sehr gut vorbereitet reingehen mit einem sehr gut vorbereiteten Backlog, damit das alles gut funktioniert. Und da entscheidet sich dann eben auch, was wird die nächsten zwei Wochen passieren. Mhm. So, deswegen ist das recht wichtig. Ich habe bisher eigentlich immer gedacht, gut, dass du die Frage mal stellst, dass das Grooming-Meeting das Wichtigste ist, weil das eben genau diese Vorbereitung ist. Also das wichtigste Asset, was man hat als Product Owner, die wichtigste Sache, an der man arbeitet, ist eben genau das Product Backlog. Das ist die Manifestierung der Ideen, die im Produkt umgesetzt werden sollen. Da muss drinstehen, was sind das für Ideen? Da muss drinstehen, wie groß sind die wohl ungefähr, die Ideen? Wie wertvoll sind sie wohl? Und in welcher Reihenfolge, glauben wir, sollten wir sie abarbeiten? So, und das Grooming-Meeting ist halt genau dazu da, diese Liste an Sachen zu beackern und frisch zu machen, sodass sie dann letztendlich das widerspiegelt, was man in der Zukunft tun will. Mhm. Aber im Review-Meeting hat man halt so ein bisschen schauen wir mal, wo wir gerade stehen. Ne? Was haben wir denn geschafft? Wo sind wir denn jetzt gerade und sind wir noch richtig? Hm.
Genau, das ist, glaube ich, die wichtigere Frage. Also was wir geschafft haben, ist natürlich auch wichtig, aber immer mit dem Blick auf die Zukunft. Also was wollen wir denn jetzt machen? Ich meine, die Vergangenheit können wir eh nicht mehr ändern. Wenn wir jetzt die falschen Entscheidungen getroffen haben, dann haben wir jetzt die falschen Entscheidungen getroffen im letzten Sprint. Aber was können wir jetzt ändern, damit es dann wieder in die richtige Richtung geht?
Ja. Und die werden dann aber im Sprint Planning getroffen.
Ja, okay. Also im Scrum Guide geht es so ein bisschen in die andere Richtung schon, dass da der Fokus eher auf dem, okay, wie gehen wir jetzt weiter ist. Mhm. Und dass man auch das Sprint Planning beeinflusst sozusagen. Ja.
Irgendwo muss es passieren. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, das Sprint Planning sehr kurz zu halten. Mhm. Dadurch, dass es einfach exzellent vorbereitet ist, die Storys alle gut bekannt sind und man einfach die Story. Da hatten wir in Episode 4. Insofern umso besser, wenn man es dann im Review-Meeting macht. Im Review-Meeting hat man halt den Vorteil, dass das öffentlich ist, die Stakeholder dazukommen können und ihren Senf dazu geben können. Mhm. Kann auch ein Nachteil sein. Wenn sie nicht verstehen, dass der Product Owner die Entscheidungsgewalt über die Reihenfolge des Docs hat zum Beispiel.
Aber dann machst du wieder was transparent, was ja ein Problem ist. Von daher ist es eigentlich auch
das stimmt. Ist eigentlich auch gut.
Vorteil.
Ja. So, gibt es noch Aspekte vom Review-Meeting? Ach hier, Velocity messen, ne? Das haben wir noch vergessen. Mhm. Macht man halt auch meistens im Review-Meeting, dass man dann, wenn der Product Owner fertig ist mit der Abnahme, sei sie explizit oder implizit, dann guckt man, okay, wie viele Stories haben wir denn geschafft? Wenn man Stories mit unterschiedlicher Größe hat, dann zählt man sie vielleicht nicht einfach nur, sondern guckt, wie viele Storypunkte da dran stehen oder welche T-Shirt-Größen oder so und leitet daraus dann die Velocity ab. Die Velocity ist hilfreich, um dem Product Owner einen Anhaltspunkt zu geben, wie er seine Vorhersagen machen kann, um den Stakeholdern wieder zu spiegeln, wann wohl was fertig sein könnte. Zu nichts anderem. Das ist nichts zur Bewertung des Teams. Damit will man nicht irgendwie die Berichte in Personalakten füllen, um bei der nächsten Gehaltsrunde anhand der Velocity. Nee, das geht halt einfach nicht, weil das ja ausgedachte Zahlen sind, sondern es ist nur dazu da, dass der Product Owner sehen kann, okay, wir haben im Moment eine Velocity von, sagen wir, 27, was auch immer, 27, was auch immer. Und dann kann er halt im Backlog, also wenn das ein Wert ist, der konstanter wird über die Zeit, ne, dass man irgendwie nach drei Sprints merkt, es sind eigentlich immer irgendwie zwischen 25 und 28 oder so, dann kann der Product Owner halt sich irgendwann darauf verlassen, okay, wir haben halt generell so eine Velocity und wenn ich mir das Backlog angucke, dann schaffen wir im nächsten Sprint das und dann im übernächsten, je nachdem, wie die Prioritäten sich ändern, aber wahrscheinlich hier kommt noch das dazu.
Also die Velocity kann auch für das Team interessant sein, also wenn die jetzt stark abweicht, also wenn wir mit 10 angefangen haben und dann plötzlich bei 30 landen, dann kann man sich zumindest die Frage stellen, so sind wir jetzt so viel schneller geworden oder schätzen wir einfach anders? Das ja kann natürlich auch sein, aber es ist genauso wie die diese Hinweise auf die Meeting-Zeiten. Also wenn man da starke Abweichung hat, dann kann das ein Hinweis sein, um da zumindest mal drauf zu gucken.
Ja, genau. Hängt auch immer von der Reife des Teams ab, wie gut die sich untereinander kennen, wie die sich eingespielt haben, ob die einen guten Anhaltspunkt haben, um Stories zu schätzen. Mhm. Ne, das ist immer ganz, ganz wichtig. Tja. Und das war's auch schon, glaube ich, was mir einfällt zum Thema Sprint Review Meeting. Hast du noch was?
Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Ne? Inspect und Adapt. Also inspiziere das, was wir gemacht haben und adaptieren das, was wir machen wollen. Also das Product Backlog.
Gut.
Das ist es eigentlich.
Dann haben wir es schon. Ist der Sprint fast geschafft?
Ja.
Ja. Wir hatten letzte Woche ja kurz, also in der letzten Episode, kurz überlegt, ob wir als nächstes Thema Board nehmen. Also wie sieht so ein Scrum-Board aus oder Kanban-Board? Haben uns umentschieden und machen jetzt erstmal in der Reihe der Meetings weiter. Wahrscheinlich ist es auch Quatsch, wenn wir jetzt verraten, was wir in der nächsten Episode machen, das entscheiden wir eh nochmal um. Ne? Aber verlasst euch drauf, da kommen jetzt noch weitere Episoden zu den Scrum Essentials. Retrospektive wird eine spannende Geschichte, aber eben auch solche Artefakte wie das Board oder das Backlog kommen auch nochmal dran.
Bestimmt.
Gut, dann danke Alex.
Danke Tobi.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.